Da wir den klassischen Text für Pfingsten wahrscheinlich alle schon ziemlich oft gehört haben, habe ich heute mal was völlig anderes mitgebracht. Bin tief hinabgestiegen ins Alte Testament, in die Zeit vor dem Jahr 1000 vor Christus. In diesen ungefähr schätzungsweise 200 Jahren, die noch vor 1000 liegen, das war die Zeit, die in der Bibel Richterzeit genannt wird, die im Buch der Richter beschrieben wird. Also die Zeit, als es noch keine Könige gab in Israel. Als begabte, vielleicht charismatische Menschen geherrscht, kann man nicht sagen, gewirkt haben in Israel. In diese Zeit fällt Gideon. Und das ist beschrieben im Buch Richter ab dem 6. Kapitel. Ich werde euch heute einige zusammengefasste Teile von diesem Text vorlesen. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf, und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. Und noch einmal nennt Gott die Ursache dafür. Und eigentlich glaube ich, es müsste uns schaudern, wenn wir diese Ursache hören. Aber wir haben uns an manches in der Bibel vielleicht schon zu sehr gewöhnt. Gott spricht: Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das heißt, dieses Elend, was Israel etliche Jahre erdulden muss, dann nennt Gott die Ursache. Und die Ursache ist er selber. Also dieses einfache Denken, was wir manchmal so vielleicht im Hintergrund haben, alles Gute kommt von Gott und alles Böse kommt von Widersacher, das stimmt hier nicht. Gott sieht, wie schrecklich Israel sich verlaufen hat, und er ist die Ursache dieses Übels. Trotzdem hat Gott Gutes im Sinn. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abjesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Da passiert es also, dass Gott einen Engel sendet in das Haus von Joas, und sein Sohn Gideon ist gerade in der Kelter, der Weinkelter, beschäftigt, und zwar, weil er sich verbergen will beim Dreschen des Weizens. Und dann kommt der Engel zu ihm. Das ist eine sehr eigenartige Situation, und die führt dazu, dass Gideon Zweifel hat, ob das wirklich der Engel Gottes war. Gideon bittet Gott um ein Zeichen. Die Kenner der Bibel des Alten Testaments kennen dieses Zeichen, das lese ich jetzt nicht vor. Gideon will ein Opfer bringen, Brot und ein Ziegenböcklein, und Gott lässt sich darauf ein. Der Engel entzündet dieses Opfer und Gideon sieht, ja, das ist wirklich Gott, der da spricht, durch den Engel. Nun war Gideon sich sicher, wer mit ihm gesprochen hatte, und er rief aus: O Herr, mein Gott, ich bin verloren. Ich habe deinen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist eine Reaktion auf das Erscheinen Gottes, die es im Alten Testament und nicht auch im Neuen öfter gibt. Dass Menschen erschrecken und wahrscheinlich im Inneren ja so erschrecken, dass sie das Dunkle in sich sehen und zu dem Schluss kommen, ich bin verloren, in dem Augenblick, wo Gott so vor mir steht. Gott beauftragt jetzt Gideon. Er soll das Standbild der anderen Götter, dieses Aschera-Standbild, umhauen. Und an dessen Stelle soll er einen Altar für den wahren Gott errichten. Da hat Gideon Angst, denn er weiß, wie viele Menschen seines Stammes, in seiner Umgebung, seines Ortes, dieses Aschera-Standbild verehren. Und er fürchtet, da wird mir Böses passieren, wenn ich das tue. Das führt dazu, dass er Gott gehorcht, dem Engel gehorcht, aber die Tat in die Nacht verlegt. Dann also zerschlägt er dieses Standbild des Götzen und errichtet einen Altar für Gott. Als das am nächsten Morgen beobachtet wird, gibt es viel Ärger. Die Männer gehen in das Haus des Vaters von Joasch und protestieren und wollen seinen Sohn haben und bestrafen. Doch Joasch entgegnete den Männern, die ihn bedrohten: Seid ihr etwa dafür zuständig, Baal zu verteidigen? Denkt ihr, ihr müsst ihm zu Hilfe kommen? Wer das versucht, wird noch heute Nacht sterben. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, soll er sich selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört wurde. Ja, gute Reaktion, gefällt mir. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, warum dieser Text zu Pfingsten passt. Im Kapitel 6, Vers 34 steht: Da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Und für die Wortinteressierten unter uns sage ich jetzt noch mal eine Kleinigkeit dazu. Im Grunde steht hier: Da bekleidete der Geist des Herrn Gideon. Und das ist genau das gleiche Wort, wie es später im 1. Samuel-Buch vorkommt, an der Stelle, wo Saul David die Rüstung anlegt. Also Saul bekleidete David mit der Rüstung und Gideon wird mit dem Heiligen Geist bekleidet. Das ist genau das gleiche Wort. Ob da jetzt eine große neue Erkenntnis hintersteckt, das glaube ich nicht unbedingt. Aber es hat mich doch daran erinnert, dass wir nicht nur im Geheimen irgendwo im Herzen verändert werden, was auch wichtig ist, sondern dass unser ganzer Mensch gemeint ist. Von außen bis innen, unser Äußeres wird neu umkleidet und unser Herz, unser innerer Mensch auch. Das hat mich an ein Wort von Paulus aus dem Kolosserbrief erinnert. Da schreibt Paulus, wir ziehen den alten Menschen aus und ziehen den neuen Menschen an. So, jetzt beauftragt Gott Gideon noch einmal. Gideon ist sich wieder unsicher, bittet wieder um ein Zeichen und auch Gott lässt sich auch diesmal darauf ein. Das ist jetzt diese Geschichte mit der Wolle, mit der frischen Wolle, die er hinlegt und die einmal nass wird, obwohl es rundherum trocken ist und hinterher sogar nochmal, da bleibt sie trocken, obwohl es rundherum nass ist. Und dann sieht Gideon, ja, es ist wirklich Gott. Also vor und nach der Erfüllung, nach der Umkleidung mit dem Heiligen Geist, ist Gideon gehorsam, denn er tut auch jetzt wieder, was Gott erwartet. Vielleicht ist das ein Zusammenhang, den es öfter mal gibt in der Bibel. Der Zusammenhang zwischen Gehorsam und Mut und dem Heiligen Geist. Ohne dass man da jetzt eine feste Regel draus machen kann. Da muss man vorsichtig sein in der Bibelauslegung. Oder auch schon gar keine Reihenfolge. Immer dann, wenn ich gehorsam bin oder mutig bin, dann wird der Heilige Geist kommen oder irgendwie sowas. Das funktioniert nicht. Aber dass es doch öfter mal einen Zusammenhang gibt zwischen Gehorsam und dem Kommen des Heiligen Geistes, das ist wohl so. Also, Gideon soll jetzt gegen die Midianiter ziehen und er versammelt ein Heer. Ein möglichst großes Heer, möglichst viele Kämpfer um sich herum. Aus seinem Stamm, wo auch immer, er kriegt viele Männer zusammen, die kämpfen können und bereit sind. Und dann kommt dieser Abschnitt, für den die Gideon-Geschichte bekannt geworden ist, nämlich Gott sagt, dieses Heer ist doch viel zu groß. Reduziere es bitte. Dafür kennt man Gideon. Es kommt dieses eigenartige, unterschiedliche Art, wie die Männer aus Wasser, aus dem Fluss trinken. Zum Schluss jedenfalls bleiben nur 300 Mann übrig. Die anderen gehen alle nach Hause. Nur 300 Mann. Und jetzt nennt Gott sogar den Grund, warum er das Heer so stark reduziert. Da steht, dass sich Israel nicht gegen mich rühme. Also menschlicher Ruhm kann durchaus gegen Gott sein. Das ist eine bemerkenswerte Erkenntnis. Wir Menschen neigen ja dazu, irgendwas zu finden, was gut aussieht an uns. Menschlicher Ruhm kann sich gegen Gott, also kann Gott nicht gefallen. Und auch das hat mich jetzt wieder an ein Pauluswort erinnert. Vielleicht denkt ihr dran im 2. Korintherbrief. Da steht dieses berühmte Wort, Gottes Kraft kommt in menschlicher Schwachheit zur Vollendung. Gottes Kraft kommt in menschlicher, also menschlicher in Klammern, Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Schwäche ist kein Wert an sich. Aber Schwäche, Schwachheit ist ein Wert, wenn es ein Raum ist, den Gott füllen will und füllen kann. Dann ist es ein Wert. Und wichtig ist, Schwachheit ist nicht zu verwechseln mit Faulheit oder mit Trägheit. Das ist was ganz anderes. So, jetzt passiert Folgendes im großen Heerlager der Midianiter. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer, also Gideon wird hineingeschickt in dieses Lager versteckt. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten. Und als Gideon diesen Traum mitbekommt, da kriegt er Mut und weiß, Gott hat was vor. Dann kommt die Stelle mit den Signalhörnern und mit den Fackeln. Er bildet Gruppen. Gideon bildet Gruppen. Jede Gruppe kriegt brennende Fackeln und laute Hörner in die Hand. Und so gehen sie nachts in das Lager der Midianiter. Und vorbereitet durch diesen Traum entsteht so ein Schrecken, dass die Midianiter sich selbst erschlagen und letztendlich fliehen. So weit kennt man in der Regel diese Geschichte von Gideon. Und damit wollte ich aufhören. Aber es kam mir in den Sinn, es könnte sein vom Heiligen Geist, das sage ich ja nicht so oft, aber könnte sein, erzähl diese Geschichte weiter. Hör an dieser Stelle nicht auf. Das ist eigenartig, denn dass das, was jetzt kommt, das macht keinen großen Spaß mehr zu lesen. Aber ich tue es. Ich erzähle die Geschichte weiter. Gideon macht sich jetzt an die Verfolgung. Es reicht ihm nicht, dass die Midianiter davongezogen sind, geflohen sind, sondern er will ihre Anführer fassen und ums Leben bringen. Also das, was jetzt kommt, das hat einen ganz starken Anklang an Rache. Bei dieser Verfolgung kommt er durch zwei israelische Orte. Und da seine Leute nichts mehr zu essen haben, bittet er oder befiehlt er in diesen Orten, gebt meinen Männern doch was zu essen. Das tun die nicht. Warum auch immer. Und das erzürnt Gideon sehr. Und er ließ die Ältesten der Stadt, also einer israelischen Stadt, ergreifen und ließ Dornen aus der Wüste und Disteln holen und züchtigte die Leute von Sukkot damit. Den Turm von Pnuel aber riss er nieder und tötete die Leute der Stadt. Also eigene Leute. Nachdem er zwei Könige, zwei Anführer der Midianiter vorher gefasst hatte. Das riecht sehr nach Gewalt und nach Rache. Jetzt verfolgt er zwei weitere Könige. Sebach aber und Zalmunna, diese beiden midianitischen Könige, sprachen zu Gideon. Also als sie in seiner Gefangenschaft sind. Steh du auf und erschlage uns. Denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und tötete Sebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jether, steh auf und erschlage sie. Aber der Junge zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch jung war. Was ist das für ein Anliegen an seinen eigenen Sohn? Und dann tötet Gideon diese beiden Fürsten selbst. Wir sind in der Richterzeit und jetzt haben die Menschen in Israel gemerkt, was sie da für einen mächtigen, durchsetzungsstarken Mann unter sich haben. und machen ihm den Vorschlag, du könntest doch unser König werden. Das ist ja die Zeit, bevor es Könige in Israel gab. Auf den Wunsch hin hat Gideon jetzt seinen letzten guten Einfall, seine letzte gute Idee. Und er sagt, nein, unser König soll Gott bleiben, nicht ich. Und da ist er nochmal gut drauf. Aber der Abfall kommt schnell. Jetzt sind wir inzwischen im 8. Kapitel. Da steht etwas, was wirklich traurig ist. Er hat ja dieses Gold von den Königen genommen. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophrah. Damit muss man sich irgendwie was vorstellen, was man anbeten kann. Hat mich natürlich so ein bisschen an das goldene Kalb erinnert. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Boah, jetzt ist wieder der Zustand erreicht, den es am Anfang gab, nämlich Israel läuft den Götzen nach. Traurig, mehr als traurig. Warum, was hat denn das jetzt überhaupt noch mit dem Heiligen Geist zu tun? Mal abgesehen von diesem kleinen Zwischenhoch, dass er abgelehnt hat, König zu werden. Was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Habe ich mich gefragt. An der Stelle müssen wir den Blick wenden. Wenn wir jetzt Gideon angucken, kommen wir nicht mehr weiter. Aber wir können einfach mal angucken, wer denn diese biblischen Bücher schreibt oder das Buch Richter geschrieben hat. Da könnte ich jetzt eine eigene Rede darüber halten, wie die Bibel geschrieben wurde. Also ganz kurz zusammengefasst kann man immer sagen, es sind zwei, die etwas in der Bibel schreiben. Ein Mensch und der Heilige Geist. Immer zwei. Warum steht das jetzt also in der Bibel? Dieses Ende, was Gideon so dunkel zeigt. Und die Antwort darauf ist, weil Gott, weil der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Weil der Heilige Geist der Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist die ganze Wahrheit, nicht die halbe. Und Gott hat keine Angst, dass seine Ehre nicht mehr durchkommt, wenn auch die dunklen Geschichten in der Bibel stehen. Bei uns Menschen ist das ja manchmal so. Und in der Christenheit war es wahrscheinlich öfter so, dass wir gedacht haben, wir dürfen nur das erzählen, nur die guten Geschichten erzählen. Die Erfolge oder den Frieden oder da, wo wir uns verstehen und vertragen. Und das macht dann Gott die Ehre. Gott hat keine Angst. Er wird mit der ganzen Wahrheit geehrt, auch mit den dunklen Geschichten. Also mit der Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit über Gott und über uns Menschen. Und darüber steht viel im Johannesevangelium. Die gleiche Frage jetzt, wie vorhin schon, ist Wahrheit ein Wert an sich? Müsste man mal drüber nachdenken. Vielleicht nicht so sehr, aber gut, das will ich jetzt gar nicht so beantworten. Wahrheit ist dann ein hoher Wert, wenn er zur Umkehr führt. Und das ist ja genau das, was Gott im ganzen Alten Testament immer wieder sich erhofft von den Menschen, dass sie umkehren, zu ihm hin umkehren. Und dann ist Wahrheit ein hoher Wert, wenn er zur Umkehr führt. Also, Zusammenfassung. Was hat Gideon verstanden? Er hat die konkreten Anweisungen verstanden. Dass er sein Heer reduzieren soll. Das hat er verstanden, hat es umgesetzt. dass er gegen Baal und Aschera kämpfen soll, indem er den Altar umhaut. Das hat er verstanden und umgesetzt. Und das ist viel. Ich glaube, ich habe keinen Anlass, mich irgendwie über Gideon zu erheben. Vielleicht könnte ich oder könnten wir froh sein, wenn wir die konkreten Anweisungen Gottes so klar hören und umsetzen. Und er hat es umgesetzt, trotz Angst und Zweifel. Also erstmal alle Achtung für Gideon. Dann aber kam doch wieder seine eigene Macht und seine eigene Gewalt zum Vorschein. Und zum Schluss doch wieder die Hinwendung zu Baal. Ich denke, es geht Gott nicht nur um das Vordergründige, um die einmalige Aktion, sondern auch um das Hintergründige, um die Botschaft ans Leben, die da drin steht. Ich sag mal, Gideon ist kein Versager. Wenn ich das so für mich zusammenfasse, denke ich, Gideon ist ein Unvollendeter. Ein Unvollendeter, der nicht verstanden hat, was dahinter steht. Also, der zwar umkleidet wurde vom Heiligen Geist, aber der nicht komplett den neuen Menschen angezogen hat, wie es dann Paulus im Neuen Testament nennt. Zieht an den neuen Menschen. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Boah, er rühmt sich seiner Schwachheit. So weit kommt Gideon nicht. Wenn wir so an den Heiligen Geist denken zum Schluss, so ganz naiv einfach mal überlegen, was erwarten wir vom Heiligen Geist, dann sind das, denke ich, oft die Dinge, die gut sind. Die vielleicht auch gesehen werden, die von anderen Menschen bemerkt werden. Ich glaube, dass wir relativ selten an Schwachheit denken. An die Schwachheit, die Gott ausfüllen kann. Und ich glaube auch, dass wir relativ selten an die Wahrheit denken, in die Gott uns führt, führen will, damit Umkehr geschehen kann. Das sind zwei Wirkungen des Heiligen Geistes, die nicht so, vielleicht möglicherweise nicht so alltäglich, nicht so beliebt oder nicht so offensichtlich sind. Und deswegen habe ich das heute mitgebracht. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.